Oh, wie er sich jetzt reinarbeitet. Oh.
Das war schnell, muss man sagen. Stabile Leistungsmuchel.
Sehr schön. Wow, aber wow. Was sehe ich hier?
Ja, das ist schon der Schaumrest von Exen. Junge. Falls ihr euch fragt, was hier gerade passiert ist, Muchel hat ein Bier geäxt, weil wir über 500 Discord-Member haben, sagt man ja. Insgesamt, ich glaube, genau 560, 570 Stück.
566, ja.
Und Wettschulden sind Ehrenschulden. Ne? Ich glaube, das war schon ein, zwei Tage stand das aus.
Und, und bevor ich es beim User-Treffen gegen Hannover Community machen muss, vor allen Leuten, habe ich gedacht, mach ich jetzt.
Ah, herrlich, herrlich, herrlich.
Ja, schießt gleich in den Kopf rein. Geil.
Wird eine schöne Folge werden, so oder so, denn wir haben gewonnen. Muchel ist mit dabei, Bones ist mit dabei und ich, Gato, ich bin auch mit dabei.
Und jetzt haben wir total unser Intro vergessen.
Ah, ja.
Machen wir es trotzdem, oder?
Ja, wir können ja so für 5 Sekunden einmal kurz. das ist vertraut.
Es fehlt doch
was. HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
Ja, herzlich willkommen zur Folge der Hoffnung. nachdem Muchel jetzt erstmal einen Haken an seine persönliche Leistung gebracht hat und das Bier geäxt hat, sind wir hier zu dritt, nehmen die Folge auf nach dem kuriosen 4-2 Sieg. Muchel guckt das fast leere Bier an, trinkt es jetzt mal aus. Treffen uns hier nach dem 4-2 kuriosen Sieg in der Nachspielzeit. Und Bones, du, als du reingegangen bist, hast du gesagt, warte mal.
Was ich zeig gerade noch Freiburg, da müssen wir auch vielleicht nochmal drüber sprechen.
Ja.
Abgehakt. Ja. Ist es?
Für mich. Wir können kurz drüber sprechen. Ja, dann machen wir das am Anfang. Wir haben leider verloren, ne? 3-1. Was positiv war, würde ich sagen, die ersten die halbe Stunde vorm Spiel und dann die ersten 16 Minuten bis zum 2-0. Und da war ja auch in der Mitte euer Auftritt, Muchel. Erzähl mal ganz kurz, war krasser als sonst?
Ja, weil es natürlich das Stadion voll war, ne? Also irgendwie vor 56.000 Zuschauern. Hatten wir lange nicht mehr.
Ach, schon krass, ne?
Das war schon echt sensationell. Und irgendwie, egal mit wem man gesprochen hat, jeder hatte so dieses Glitzern in den Augen und diese Hoffnung, korrekt, dass es nach Berlin geht. Und ich hätte es uns allen so gegönnt, dass wir nach Berlin fahren. Und ich finde, sie haben gar nicht so schlecht gespielt, ne? Also
wir sind, wenn man sich die ersten beiden Gegentore anguckt, an uns selber gescheitert, ne? Also die Ecke nicht sauber wegverteidigt.
Ja.
Und beim 2-0 halt das, was bei Walters Fußball häufiger passiert, wenn du gepresst wirst, dass einfach mal ein Ball unsauber gespielt wird. Und dann hat Freiburg im Gegensatz zur zweiten Liga den einfach mal reingemacht.
Ich glaube, der echte Unterschied ist, oder man kann es eigentlich wahrscheinlich so sagen, dass Freiburg einfach krass effektiv gespielt.
Ja, genau.
Wir haben gar nicht so schlecht gespielt, wir haben irgendwie mitgehalten, aber ansonsten stand es trotzdem 3-0 und du weißt auch nicht, was passiert wäre, hätte es vielleicht unentschieden gestanden, hätte Freiburg vielleicht nochmal einen draufsetzen können wie wäre das Spiel dann gewesen. Ich sag mal so.
Aber dazu mal eine schnelle Frage.
Ja.
Streich, Pro oder Contra? Wie findet ihr ihn?
Ja, ich bin eher pro, muss ich sagen. Er war ja sehr, sehr wild an der Außenlinie. Ne?
Ja, ich weiß nicht, für mich
ist er harter Unsympath. Er war bei diesem 3-0-Elfmeter-Pfiff sehr wild, weil er das wohl sofort gesehen mit dem Nackenkick von Haier, den ich jetzt ein bisschen überbewertet fand. Aber er dreht manchmal ein bisschen über, insgesamt finde ich ihn, aber halt, was er sagt, hat sehr viel Hand und Fuß.
Ich habe ihn ehrlich gesagt...
Ich finde, er sagt mir zu viel.
Ja, ich habe ihn noch gar nicht so... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen negativ gesehen an der Außenlinie wie jetzt gegen HSV. Deswegen dachte ich so, war ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite, so ein Tim Walter wird natürlich irgendwie in den Himmel gelobt, wenn er da voller Energie und Motivation am Seitenrand ist. Ich glaube immer, wenn er am eigenen Team ist, ist es okay, wenn er im gegnerischen Team ist, ist es nicht okay. Aber klar, er ist eher an der Grenze.
Ich finde, er wirkt immer so ein bisschen arrogant.
Ja. Ja, also da definitiv. Fand ich auch ein bisschen, aber ja.
Für kleiner Side-Fact noch zum Spiel. Wir haben dann auf unseren Plätzen Platz genommen. Ich weiß gar nicht, welcher Block das war, 5a oder so. Und vor uns saß Familie Walter.
Oh.
Seine Frau und seine Kinder. Und ich weiß nicht, wer der Rest der Belegschaft war. Aber zumindest total geil. Die sind so mitgegangen, die Kinder und auch die Frau. Und alle komplett in HSV-Kluft und das wirkte jetzt auch nicht irgendwie so gespielt, weil ihr Mann jetzt beim HSV Trainer ist, sondern ich glaube, denen gefällt das tatsächlich und was ich auch total richtig, also was ich richtig geil fand, dass und das zeigt mir einfach, was für Werte da in der Familie vermittelt werden. Nach dem Spiel sind die Töchter und der Sohn von Tim Walter mit einem selbstgemalten Plakat runter zum Spielfeldrand gelaufen und wollten ein Trikot von den Spielern ergattern. Und ich habe nur gedacht so, wow, geil, weil also der Papa Tim Walter wird es mit Sicherheit, wenn sie ein Trikot haben wollen, wird er alles, also safe, korrekt. Das Trikot kriegen sie. Aber das wahrscheinlich, so wie ich mir das vorstellen kann, denen gesagt wird, ey, wenn ihr das Trikot haben wollt,
holt es euch,
ja. Macht ein Plakat, wie alle anderen Kinder auch, stellt euch dahin. Und das haben die Kinder gemacht und das fand ich irgendwie mega sympathisch und zeigt mir nochmal, wie gut
er eigentlich ist. Haben sie eins bekommen?
Das weiß ich nicht.
Alle Spieler wahrscheinlich sind so, ich würde es gerne den Kindern vom Trainer geben. Und die Kinder so, oh, das war aber einfach. Das machen wir nächstes Mal nochmal. Es kommen direkt alle Spieler. Ich weiß gar nicht, warum die anderen Kinder mal so lange warten im Kindergarten. Ist doch super.
Ich glaube, Heuer Fernandes ist hoch im Kurs gewesen. Und auch Bakariata wurde immer lautstark angefeuert, während er den Ball genommen hat und losgerannt ist. Also so viel zum Spiel. Freiburg, haken wir es ab. Europa, Gato, nächstes Jahr dann erst, beziehungsweise den Einzug nach Europa erst nächste Saison.
Es ist schade, weil, ich sag mal so, das Positive ist, wie gesagt, ich finde, wir konnten gewisse Art und Weise mithalten.
Ja.
Natürlich irgendwie dann doch 3-1, ne? Oder ganz, ganz lange 3-0. Da lügt das Ergebnis dann doch nicht, obwohl die, ja, ich sag mal so, fällt vielleicht ein, zwei Tore zu hoch aus. Aber haken wir das ab und blicken wir nach vorne, denn danach waren wir leicht ja, geknickt, aber das
war voller Support von allen, ne? Also selbst, also auch wenn wir es abgehakt haben, voller Support von den Fans, von allen Seiten. Also ich finde, nach so einer Niederlage, es wurde komplett respektiert. Irgendwie, okay, die waren besser, wir haben aber trotzdem nicht aufgegeben, haben gekämpft und die Mannschaft wurde gefeiert.
Also, das war krass. Also Abpfiff und das ganze Stadion hat das Team gefeiert.
Ja.
Muss ich sagen, krass. Und das zeigt, dass ja so ein bisschen sowas am Leben ist. Und die Mannschaft geht ja nach dem Tor dann auch zum Coach und feiert mit dem Coach und so. Das ist so dieses Wir-Gefühl, was man, ich würde mal sagen, die letzten 3 Jahre im April zumindest nicht hatte. Ne? Wo man 0 Punkte geholt hat. Da ist die Mannschaft dann vielleicht nicht zum Trainer gerannt. Und dementsprechend stehen wir vielleicht so gut da wie noch nie. Ohne jetzt zu viel Hoffnung wecken zu wollen. Aber es ist ja die Folge der Hoffnung. Und ich denke, jetzt nach dem Sieg gegen Regensburg ist das Ganze alles nicht so ganz unrealistisch. Aber wir können die Sache ja mal so ganz chronologisch aufdröseln. Bei mir startet die HSV-Geschichte am Freitag. Da bin ich nämlich zu einem Junggesellenabschied als Trauzeuge.
Ungefähr so, ne? Oder?
Ungefähr so. So war auch der Gesang, als dann die Mannschaft beim Pier 1, haben uns natürlich getroffen und da schon die ersten Biere verhaftet, ist dann die Mannschaft vorbeigegangen, so in kleinen Grüppchen zum Flieger Richtung Regensburg. Und da wurden sie natürlich auch mit Fangesängen angefeuert und haben auch alle ganz lieb gewunken und so. Und das war, muss man sagen, irgendwie schon mal geil. So.
Leibold hat uns auch gleich geschrieben bei Instagram. Jungs, wo geht's hin? Malle? Fragezeichen.
Ah, geil. Ja, hat er natürlich recht gehabt.
Ja.
Ist ja klar. Und dann, ja, auf der Insel angekommen, natürlich Freitagabend super geil. Samstag dann zum Glück eine Lokation gefunden, wo man nur HSV gucken kann. Ansonsten sind ja überall da Konferenz und so weiter und so fort. Und dann ging's los, Aufstellung. Vielleicht wieder eine kleine Überraschung, denn Kaufmann war drauf. Und wir haben wieder 4-4-2 gespielt. Kittel war auf der Bank. Und
Muheim hat gestartet
statt Wagnumann. Die Frage ist, war es ein 4-4-2 am Ende des Tages? Ich muss sagen, ich war ziemlich...
Sah für mich wieder nach einem 4-3-3 fast aus.
Mhm. Ja? Fand ich auch, ja.
Okay. Ihr wisst, wie es ist. Mallorca, ich habe das Ding nicht ganz nüchtern geguckt.
Gute Performance die letzten Wochen.
Ja, absolut. Es scheint eine Korrelation zu geben. zwischen Alkohol und 3 Punkten. Er hat irgendwie ein Stück weit was geändert. Zumindest in der Aufstellung so. Wer weiß, ob es jetzt taktisch war oder nicht. Und dann auch... Im Spiel ist mir zumindest aufgefallen, das, was ich so erinnern kann, also Heuer Fernandes hat die Dinger auch mal nach vorne weggeballert, ne? So wie gegen Freiburg auch. Es wurde jetzt nicht 10 von 10 Aktionen komplett auf Krampf hinten aufgelöst, sondern es wurde dann auch mal der lange Ball gesucht. Und da muss ich sagen, irgendwie finde ich es ganz gut, dass man dann doch sich so einen kleinen Schritt irgendwie, ich weiß, weiterentwickelt, ne, aber nicht nur so komplett stur mit Scheuklappen auf seiner Linie bleibt. So, sondern,
aber die Gegentore hast du schon gesehen.
Ja, aber vergessen. Ach ja, das erste war wieder
ja,
irgendwie wieder.
Genau das, ne? Also ich glaube, Heuer auf Haier. Ja. Haier verstolpert den Rückpass, dazwischen gegangen und Top 1-1. Ja. Also, das Spiel ging keine 50 Sekunden in der zweiten Hälfte, da hat schon geklingelt.
Ja. Ja, die ersten 10 Minuten war Regensburg auf jeden Fall deutlich besser, das weiß ich noch. Da sind die echt so ein bisschen mit so einem Feuerwerk gestartet, wo ich erst ein bisschen wieder enttäuscht war und dachte so,
es war ein wildes Spiel, die ersten 10 Minuten, ne?
Ja, Walter hat auch gesagt im Interview nach dem Spiel, sie hatten am Anfang riesige Probleme, die Dinger hinten aufzulösen, die Szenen. Und dass sie da richtig geschwommen sind und dass mit dem 1-0, mit dem Sonntagsschuss quasi das Regensburger Spiel erstmal getötet wurde mit der Druckphase und dass sie da dann auch den Zugriff besser dann hatten.
Ja. Aufstellungstechnisch sind wir schon mal ganz gut durchgegangen. Also tortechnisch muss man sagen, unglaublich von Muheim. Ne? Also das rechts war ein
Strahl.
Oben, so wie Roberto, Carlos, wie heißt der? Carlos Roberto? Nee, Roberto Carlos.
Wow.
Sind wir noch Montag. Roberto Carlos in seinen besten Zeiten, volle Kanone reingejagt. Ja, dann kriegst du, ich glaube direkt nach der Pause war das irgendwie so, ne? Dann das 1-1 mit dem Fehler.
Übrigens sein erstes Profitor.
Echt?
Ja.
Oh, sehr gut.
Aber Muheim finde ich, finde ich gut, dass er Muheim hat spielen lassen anstelle von Wagnermann. Wagnermann hat gegen Freiburg für mich enttäuscht. Und Muheim hatte ja gegen Freiburg nur 6 Minuten gebraucht und dann schon wieder seinen Assist geholt für Glatzel. Also da, glaube ich, haben sie echt in St. Gallen einen jungen Schweizer Typen gefunden. Das ist auch gut, dass sie da frühzeitig verlängert haben.
Aber zeigt auch wieder, dass da Leistung auch belohnt wird. Dass wenn du Leistung zeigst, dass Walter dir das Vertrauen gibt und dich dann starten
lässt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es schwierig wird für Leibold da hinten links wieder Fuß zu fassen, weil Muheim macht das wirklich bockstark. Also.
Ja, vielleicht ja irgendwie linkes Mittelfeld oder sowas, Leibold. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall können wir Leibold immer sehr, sehr gut gebrauchen. In der 66. Minute kommt das 2-1 durch den Schuschon, durch Suhonen.
Und was man dazu auch mal sagen muss, 2 Tore, die quasi aus vom 16er entfernt geschossen worden sind. Das Suhonen-Tor war ja auch aus der Entfernung. Entgegengesetzt zu den sonstigen Toren, wo wir ja immer darüber
diskutieren,
dass
wollen,
man den Ball reintragen möchte. Und jetzt tatsächlich 2 Fernschüsse, die zum Tor führen. Auch eine Entwicklung, die ich positiv irgendwie sehe, dass die Spieler jetzt auch mal abziehen. Ich finde, das hat man schon gegen Kiel das erste Mal gesehen, wo Vagnovic.
Wow. Hast du einen Eimer getrunken?
Vuskovic.
Ja.
Einfach auch mal aus der zweiten Reihe abgezogen hat. So, finde ich ganz gut und zeigt ja auch, dass es funktioniert. Ich meine, der Torwart sieht jetzt auch nicht so gut aus, ne?
Eben, aber allein die Tatsache, dass du es überhaupt probierst. Ja. Also gegen Kiel hast du ja, bis auf Vuskovic, glaube ich, hat ja keiner irgendwas außerhalb des Strafraums probiert. Ja. Da wurde auf Biegen und Brechen die Flanken reingeschlagen, egal ob da jemand stand oder nicht. Und
aber allgemein aus der zweiten Reihe wurde ja sonst
ganze Saison nicht. Also nee. Und du wirst jetzt Gegner haben, die nächsten 3, die mauern werden. Und es wird schwierig, da, glaube ich, in den 16er reinzukommen. Deswegen musst du auf solche Mittel jetzt setzen.
Und schon eine kleine Weiterentwicklung, finde ich. Und was gut ist, dass wir jetzt getroffen haben, weil jetzt sagt natürlich der gegnerische Coach so, Achtung, auch mal, pass mal auf die Schüsse in der zweiten Reihe auf, dann rücken die mehr raus und dann ist eventuell vielleicht mal der ein oder andere Zentimeter mehr Platz für den entscheidenden tödlichen Pass. Und ansonsten, wahrscheinlich haben die ansonsten gesagt so, ey, pass auf, ihr wisst auf den Schuss, also egal, lasst den offen, die schießen eh nicht, weil die komplettes Verbot von ihrem Trainer bekommen haben, so ungefähr. Also das auf jeden Fall ganz gut. Dann stand 2-1, war natürlich alles super geil. Bis dann der Downer kam, der Elfmeter. In der 89. Minute. Hier Schonlau protestiert, fand ich noch ehrenhaft, haben wir auch in der Insta-Story, ist vorangegangen und mit der Mannschaft im Hintergrund und hat dann so gesagt, nee, hier, bla bla bla, aber der Elfmeter war da berechtigt.
Ja, also es ist leider, ja, hat mir auch leid getan, Jonas David kommt rein, um das ein bisschen zu stabilisieren und ich glaube, Walter wollte das 2-1 auch über die Zeit retten. Und der Regensburger hat den Ball bekommen und will eigentlich rauslaufen aus dem Strafraum und dann tritt ihn dabei David in die Hacken. Und da habe ich gedacht, nach der ersten Zeitlupe habe ich schon gesehen, okay, er trifft ihn wirklich und er war auch berechtigt. Und dann hat es mich doppelt geärgert. Erstens der Elfer und dann noch Jonas David, der schon wenige Spielminuten aktuell bekommt. Und dann geschieht ihm auch noch dieses Ding in der 89.
Wow.
Das ist nicht glücklich.
Ärgerlich. Und eigentlich dachte man schon wieder, fuck.
Ja, aber das, echt,
es man ist dachte so,
nur wieder ein Punkt. Es ist nur wieder ein Punkt, damit ist es jetzt zu Ende und irgendwie passt es auch dann zum HSV.
Genau,
so.
Es war ja,
man hatte kurz Hoffnung gehabt und es war ja total klar, dass man dann hinterher noch so ein Unentschieden reinbekommt.
Und du hattest ja jetzt eigentlich, man ging ja nicht mehr davon aus, dass man Zeit hatte. Du kriegst in der 90. das 2-2 und denkst, okay, jetzt 2-3 Minuten rumdaddeln, ja. Da haust noch vielleicht einen drüber und dann...
Aber es sollte anders kommen. Wir wissen alle nicht, was der Fußballgott noch mit uns vorhat. Ja. Vielleicht werden wir belohnt, denn in der 90. Minute schießt Wagnumann das 3-2 und da war wirklich dann alle Dämme brachen und also es war wirklich unglaublich. So ein, das Tor war jetzt kein Megator, ne?
Nee. Also man kann jetzt Flanke von Suhoun, glaube ich, und dann trifft Alidu den Ball nicht richtig und weil er ihn nicht richtig trifft, kullert er rechts rüber zu Wagnumann, der ihn dann...
Und dann war ja noch so eine strittige Situation,
ob ein Zombie im Abseits stand und dem Keeper die Sicht vergenommen hat. Aber
kann man drüber diskutieren. Ja. Es gibt ja so eine Internetseite, die wahre Tabelle, wo ja. So eine Situation immer auch reichlich diskutiert werden. Boah, da
also es ist war man schon sich, grenzwertig. Ja,
ist war, man sich nicht
war
einig.
War schon grenzwertig, also, aber...
Wenn häufig die Saison das Glück nicht auf unserer Seite war, dann
in diesem jetzt mal, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich auch okay. Wir sind auch mal wieder dran. Deswegen, why not? 3-2 und dann kam ja noch ein ganz, ganz später Elfmeter und da hat sich dann Kinzombi anscheinend den Ball geschnappt. Ich weiß es aber nicht mehr.
Ich weiß auch nicht.
Wie es bei euch war, denn Sky,
come on, Sky, echt. Also.
Hat irgendwie beschlossen, nicht mehr zu übertragen, weil die Uhr wahrscheinlich dann nur bis, keine Ahnung, 15.20 Uhr oder 25 eingestellt worden ist. Danach ist Übertragungsende. Und das muss man sagen, ist wirklich unterirdisch. Fickt euch, Sky, dafür, dass ich diesen Elfmeter zum 4-2 auf der Heiligen Insel nicht mehr richtig gesehen habe, sondern dann wurde so ein Kicker-Push-Benachrichtigung. Ja. Ich meine, war auch alles okay und auch irgendwie geil, aber... Boah, das wäre natürlich nochmal irgendwie geil gewesen. Und er soll ihn anscheinend auch richtig geil unter die Latte reingeballert haben. Muss man sagen, Hut ab, weil wir haben ja eigentlich eher so, also ich würde mir jetzt sagen, so keinen absolut sicheren Elfmeterschützen. So,
ne? Nee, Kettel und Glatzel sind erstmal raus. Glatzel mit seinem Ballettsprung, den er da mal vorher einbaut. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt der dran, der sich am sichersten fühlt in den Situationen. Ne? Also.
Ich hätte fast gedacht, dass Suhoun ihn, wenn er noch auf Platz gewesen wäre, hätte er sich den Ball wahrscheinlich geschnappt. Hätte ich dem Jungen echt gegönnt, der übrigens immer noch im Internat wohnt.
Oh, schön. Also, schöne News. Ja. Und der, muss man sagen, zur Crunch-Time jetzt performt. Also das völlig, ist auch, muss man sagen, eine gute Eigenschaft. Wenn es wichtig wird, ist er da, es kann Zufall sein, aber er macht jetzt auf einmal auch Tore, nimmt sich ein Herz, ballert den Ball rein. Also im Mittelfeld, würde ich sagen, kriegt Kittel da große Konkurrenz und da bin ich erneut gespannt, wie ein Kittel das aufnimmt. So, ne?
Ja, für mich ist Kittel jetzt irgendwie nach dem Freiburg-Spiel, wo er wieder völlig abgetaucht war, für mich ist er ja irgendwie jetzt verbraucht.
Ist er mit dem Kopf noch überhaupt bei uns?
Weiß ich nicht, aber ich für mich habe so als Spieler, dass ich auf den als Fan nicht mehr baue, weil ich hatte jetzt gedacht, nach dem Freiburg-Spiel, wo er wieder die Chance bekommen hat und wieder nicht abgeliefert hat, denke ich jetzt so, okay, lass die jungen Leute ran, so holen, der ist so gierig, nimmt auch gerne mal 2-3 Spieler auf einmal aufs Korn und dann lass jetzt die jungen Leute spielen und jetzt nicht mal die 30-Jährigen, die anscheinend irgendwie nur bei schönem Wetter und wenn es 3-0 steht, irgendwie 3-4 Hackentricks hinlegen. Also.
Wie war Kittel, als er reingekommen ist? Was habt ihr denn... Ich glaube, am Anfang hat er direkt eine ganz gute Aktion gehabt.
Holt auch den Elfer raus, aber...
Ja, also er ist zumindest nicht ganz abgetaucht, ne? Sagen wir mal so.
Also Shaq Vertaze und Suhoun versprühen zumindest viel mehr Lust auf Fußball aktuell, finde ich.
Wobei die Bild heute auch titelt, dass Shaq Vertaze wohl nicht beim HSV bleiben wird. Bin mal gespannt. Ja. Aber ich finde, wir sprechen ja immer auch oder fragen uns, was so zum Thema Weiterentwicklung von Spielern und was hat Walter eigentlich die Saison so aus den Spielern rausgeholt? Und ich finde, da muss man einfach unter so hohen wirklich ein Ausrufezeichen setzen, dass das ein Spieler ist, der unter Walter jetzt den Sprung in den Profikader geschafft hat und oder um den man rum schon etwas aufbauen kann.
Das haben wir aber auch für 4 Spiele von Alidu gedacht in der Runde. Im Nirvana. Oder schon in Frankfurt, man weiß es nicht.
Ja, also ich finde, Alidu ist wirklich unterirdisch. Ja. Also wenn der reinkommt, auch die Körpersprache, die er versprüht, ne? Ich fand das schon gegen Freiburg. Also immer dieses...
Wo er in der eigenen Hälfte den Hackentrick macht, ne? Wo ich fragst, ja genau, das ist es jetzt. In der 70. bei 0-3, man Hackentrick in der eigenen Hälfte.
Und dann aber auch nicht hinterherrennen und den Ball sich wiederholen. Ne? Also da war ich echt, also wo ich dachte mir so, wow, das... das passt nicht.
Leicht lamentierend immer, ja, es ist nicht das Optimale, aber man muss jetzt mal sagen, wenn man die Tabelle anguckt, es ist ja absolut wild, was die Mannschaften da vorne abziehen.
Wollen wir den Tabellenrechner eigentlich hier mal machen?
Ja, können wir machen. Es ist erneut so, dass anscheinend wohl keiner Bock hat aufzusteigen, denn Schalke war eigentlich ganz gut dabei, verliert jetzt gegen Bremen zu Hause und jetzt ist Bremen Erster mit 57, Schalke Zweiter mit 56, Darmstadt Dritter mit 54, Pauli Vierter mit 53 und dann kommen wir mit 51. Also da muss man sagen, das ist super, super geil und es geht ja noch weiter, dass die sich teilweise die Punkte wegnehmen. Also da spielt Pauli gegen Nürnberg und Achtung, Sandhausen gegen Schalke. Sandhausen hat exzellent performt, genau, gegen die Favoriten. Also das ist super, super geil. Darmstadt spielt gegen Aue, wir spielen natürlich gegen Ingolstadt. Das
hatten Mochen und ich Samstag schon gesagt. Das Problem ist, dass Darmstadt jetzt gewonnen hat und vor den HSV gerutscht ist. Darmstadt ist der einzige Verein da oben, der auch keinen direkten Konkurrenten mehr hat. Die haben jetzt Paderborn, Aue und noch Düsseldorf. Und das ist so ein Ding.
Okay, aber lass uns das mal durchgehen. Ja, okay. Also wir sagen, bis Nürnberg einschließlich sind alle noch in der Lage, zumindest auch einen Relegationsplatz zu
ergattern. Ja, dann nehmen wir mal die 6 Mannschaften. So.
Genau.
Dann fangen wir mal an.
Fangen wir mal an mit dem 32. Spieltag. Da haben wir gleich das erste Spiel Bremen gegen Kiel.
Heimsieg.
Würde ich auch sagen.
Heimsieg ja. Bremen.
Ich tippe mal einfach nur mit dem 1-0. 1-0 immer nur. So, genau. Dass wir einfach nur die, weil ich glaube, das Torverhältnis wäre nicht entscheidend.
Nein.
Ja, obwohl.
Bei D, also ja. wir haben auf jeden bei Fall Bremen das nicht, bei, nicht bei Bremen.
Genau.
Nicht bei Bremen.
So, dann haben wir das Spiel St. Pauli gegen Nürnberg.
So, ich habe das Spiel geguckt und
welches Spiel jetzt?
Pauli gegen Darmstadt jetzt Samstagabend und also nach der ersten Halbzeit hat Pauli ein richtiges Feuerwerk abgefackelt und Nürnberg ist auswärts, glaube ich, jetzt nicht die Bank.
Trotzdem musst du sagen, dass bei den Zecken mit Hartl und Erwein 2 gelb gesperrte Spieler im zentralen Mittelfeld fehlen.
Stimmt auch, aber auch die heimstärkste Mannschaft mit Pauli in der ganzen Liga. Also ja. Deswegen würde ich da auf ein 2-1 für Pauli gehen.
Okay.
Ja.
Auch nach dem mentalen Niederschlag. Also Nürnberg ist ja jetzt quasi raus, weil sie hinter Hamburg gerutscht sind. So ein Ding gegen Sandhausen zu verbocken, deswegen glaube ich, ist so eine Kopfsache jetzt auch.
Nicken wir das so ab von Bones?
Also ja, ich muss sagen, ich gehe da eher auf Unentschieden. Also ich sehe nicht, dass Pauli, die verkacken jetzt auch immer mehr und mehr, je länger die Saison dauert.
Dann lassen wir mal Gatus
Unentschieden. Unentschieden?
Mach 1-1.
Unentschieden.
Okay. Dann haben wir das Spiel Sandhausen gegen Schalke in Sandhausen.
Das ist für mich so ein Schlüsselding. So. Wenn Schalke
da, kann alles klar machen.
Wenn Schalke da gewinnt, sind sie für mich durch.
Ja.
Wenn sie in Sandhausen gewinnen, sind sie für mich
eigentlich eh schon, aber ja.
So, und Sandhausen hat gegen die alle Großen 1-1 und in Nürnberg 4-2 gewonnen. So.
1-1, dann würde ich sagen, oder nicht? Na, du kannst auch sagen, Schalke gewinnt. Das
ich denke, es wird so ein Terror-Abend, wo er irgendwie 90 Minuten nicht zu sehen ist und dann.
Ich glaube auch
0-1.
0-1.
Ja, machen wir Sieg, Schalke.
Und dann haben wir unser Spiel gegen Ingolstadt.
0-3.
Wow.
Also das ist das Ding. Ich habe gestern auch mit Leuten von Discord geschrieben, wie du es drehst oder wendest, du musst dir erstmal vom HSV-Sieg ausgehen, wenn du noch irgendwie mitreden willst.
Ja.
Also ich gehe davon aus, wenn du auch nur einmal unentschieden spielst, ist die Messe gelesen für uns.
Ja.
Deswegen.
Also ich glaube auch an den Sieg gegen Ingolstadt. Sie sind jetzt abgestiegen. Auf der einen Seite können sie befreit ausspielen, auf der anderen Seite, für die geht's um nichts mehr. Es sind Karten wieder frei geworden, das heißt, Leute wollen die Ingolstädter jetzt gar nicht mehr sehen. Boah, ich glaube auch.
Ja, wir haben auch vor einem Jahr sind wir mit dem HSV nach Osnabrück zum Tabellen 17. gefahren am 33. Spieltag und haben da 3-2 auf den Sack bekommen mit Horst Rubesch, wo er nach dem Spiel auch meinte, also so reicht es nicht. Aber ich glaube, diese Mannschaft ist eine andere
als vor einem Jahr. Ich glaube, sie ist mental deutlich stärker. So, also
deswegen rechne ich da mit dem
Heimsieg. Ich tippe mal 0-2.
Ja.
So, dann haben wir den 33. Spieltag.
Nee, du hast noch einen vergessen, glaube ich. Darmstadt-Aue,
stimmt. Sorry.
So, die haben die zweitstärkste Offensive nach uns und Aue ist auch weg.
Darmstadt
2-0.
Sicher.
Darmstadt trotzdem im Moment die Mannschaft, die da oben am schwächsten eigentlich performt.
Ja, und Lieberknecht hat auch gesagt, nach dem Spiel war wichtig für den Kopf, dass du auch mal einen Großen schlägst. Und ich glaube, jetzt haben die richtig Feuer gefangen, dass sie durch diesen Auswärtssieg bei Pauli die rotzen Darmstadt zumindest weg. Also da sage ich 2-0.
Ja. Aue, für Aue ist das quasi die letzte Chance, um noch eine Chance auf die Relegation zu haben.
Aue ist auch durch für mich. Also,
so scheiße.
Aue hat Sieg Darmstadt.
Ja.
Gut, kommen wir zum 33. Spieltag. Starten mit dem Spiel Düsseldorf gegen Darmstadt. Tune könnte quasi
dem HSV helfen.
Und nicht nur in dem Spiel, sondern auch am letzten Spieltag auf St. Pauli.
Ja, zu korrekt von ihm. Ich sag, Düsseldorf gewinnt.
Gegen Darmstadt?
Ja. Musst du, wenn du Darmstadt einholen willst, musst du gewinnen. Ich denke, Düsseldorf ist unter Thune extrem heimstark. Also die sind seit 10 Spielen ungeschlagen, seit Thune da ist. Und als Gegengewicht würde ich Darmstadts Offensive, die Pfeiffer und der andere, der da stehen, deswegen hätte ich da 1-1
würde ich auch tendiert. Ja. Dann haben wir HSV gegen Hannover. Immer schwer. Hannover immer schwer. Ich bin froh, dass wir zu Hause spielen und nicht in Hannover.
Ja, und da hatten wir im letzten Jahr dieses Ding, wo Hannover, glaube ich, irgendwie dieser Torwart Esser oder wie der da hieß im letzten Jahr, irgendwie 23 Chancen von uns abgewehrt hat. Mhm. Kittel rote Karte in der 25. und trotzdem verlierst du 0-1. Mhm. Aber ich habe das Spiel geguckt, Hannover ist auch richtig kacke. Du musst das auch nach Hause.
Für die geht's auch um nichts mehr, oder?
Nee. Obwohl,
ja,
also so,
die haben ihre 39 Punkte. 36 Punkte haben sie. Also sie können, also rein rechnerisch sind sie auch noch.
Ja. Ne? Aber ich glaube, Dresden wird nächste Woche schon absteigen.
Okay.
Oder in die Relegation.
Sieg HSV, ich tippe mal auf ein 2-0.
Ja.
Ja.
So, dann haben wir das Spiel Schalke gegen St. Pauli.
Ja, das ist so ein Ding jetzt.
Schalke, letzte Heimspiel zu Hause. Ich finde, das darf das man auch immer nicht,
genau.
Darfst du immer nicht noch...
Mit 60.000 dann, ne?
Genau, das darfst du nicht vergessen, dass sowas auch nochmal irgendwie...
Ja, gewinnen die.
Glaube ich auch.
Die waren auch, ich habe das Spiel gegen Bremen geguckt, Bremen hat irgendwie 2 Glückstreffer, 2-mal abgefälscht. Mhm. Und Schalke hat gar nicht scheiße gespielt. Also Schalke hat nicht wie ein 1-4 gespielt.
Okay, 2-0 oder 2-1.
Ja, scheißegal.
Wir machen, wie heißt sie aus dem Kick-Tipp-Spiel?
Ingrid,
ein 2-1-Tipp.
Ja, immer. Also, jetzt seit der Rückrunde nicht mehr, aber sonst immer.
Dann haben wir Holstein Kiel gegen Nürnberg. In Kiel, auch letztes Heimspiel
für Nürnberg
Kiel.
Nürnberg ist für mich da schon raus.
Nein, Nürnberg gewinnt.
Die würde ich da schon nicht mehr tippen, Nürnberg.
Nee, das Latte.
Ich würde tatsächlich sagen, dass Kiel das letzte Heimspiel zu Hause gegen Nürnberg gewinnt.
Ja, kann man machen. Ist mir echt egal.
Und dann Aue gegen Bremen.
Ja.
Sieg Bremen.
Reicht dann unentschieden, dann ist Bremen auch schon weg.
Ja.
Scheiß drauf, also.
Ich sag trotzdem ein 2-1-Sieg. Oder
so, und dann ist der erste Platz weg schon mal.
So.
Und wenn du... Geh mal auf die Tabelle jetzt rechts, du kannst ja dann Live-Tabelle, dann müssten Schalke und Bremen schon weg sein, ne?
Dann sind Schalke und dann geht es nur noch um HSV und Darmstadt.
Ja.
Und Darmstadt in dem Fall noch vor uns. Jetzt fangen wir aber schon an so zu tippen, dass wir quasi tippen, dass Darmstadt jetzt das letzte Spiel gegen Paderborn...
Unentschieden reicht. Nee, gewinnen müssen, ne?
Nee, es würde auch...
Haben wir jetzt auf Sieg getippt, Darmstadt? Wir haben unentschieden bei Düsseldorf, ne?
Ja.
Hm. Dann haben sie jetzt 59 Punkte, ne? Nee, 58.
58 Punkte und wir 57 Punkte. Also das heißt, mit dem Unentschieden gegen Paderborn und wenn wir am letzten Rostock Spieltag gewinnen. In Rostock gewinnen, wären wir noch in der Relegation.
Überholen wir die, genau.
Ah, ich würde sagen, wir gewinnen einfach und dann fertig. Also klar, ich meine, es ist alles super, super eng. Wir können wahrscheinlich jetzt auch nochmal alles durchtippen, aber also Fakt ist doch, dass da vorne, die müssen irgendwie ein bisschen verlieren.
Ja.
Und Darmstadt darf natürlich nicht jetzt alles gewinnen, weil dann wird es auf jeden Fall super eng. Ja. Du musst gegen Darmstadt und Pauli, die müssen halt Punkte lassen und dann müssen wir halt irgendwie in die Rehle kommen. Also das glaube ich.
Und da zeichnet sich ja seit gestern Stuttgart ab. Du hast ja beobachtet, beiden Mannschaften.
Genau, ich war gestern in Berlin und habe so einen Hoppertag gemacht. War erst im Lichtenberger Stadion bei Tennis Borussia, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Tennis Borussia war es nicht, sondern
Eilenburg? War die Gastmannschaft?
Genau, ne? Das war die Gastmannschaft. Boah, was für ein...
Es du, war so, du hast da zwei sehr ambitionierte Fans von Eilenburg getroffen, ne? Die da mit Trommel und...
Also das war sensationeller Auswärtssupport. Zwei Typen mit ihrer Trommel, die das ganze Spiel über getrommelt haben. Ich war kurz davor, einmal runterzugehen und den Jungs zu sagen, so, ey, echt jetzt? Also, genau, es war Tennis Borussia gegen... Tasmania Berlin gegen FC Eilenburg. Mhm. Und dann abends noch Hertha BSC gegen VfB Stuttgart, um mal zu schauen, wie denn unsere möglichen Rallye-Gegner spielen. Und ich muss euch sagen, das Spiel war echt so eine so ein Grottenkick. Am Ende Hertha 2-0 gewonnen.
Und die Stuttgarter Spieler haben geweint auf dem Platz, ne?
Ja, das haben wir schon nicht mehr mitbekommen. Da sind wir dann abgehauen, direkt mit Schlusspfiff. Und du hast auch gemerkt, dass da die Stimmung in Berlin richtig angeschlagen ist, nach der Aktion, wo sie den Spielern die Trikots ausgezogen haben. Mhm. Nach dem Tor sind
die verweigern seit 2 Wochen den Gang in die Fankurve, genau. Ne?
Sie haben nach den Toren sind sie nicht in die Fankurve gerannt und haben nicht mit den Fans gefeiert. Und auch nach dem Spiel direkt in die Kabine und
haben sie in Augsburg auch schon gemacht.
Genau. Und das, ja, du hast auch gemerkt, die Ultras unten von Berlin, die haben schon Stimmung gemacht, aber das war so ihr Singsang und nicht irgendwie Support der Mannschaft. So, also da ist einiges im Argen. Und
Magath setzt auch viel auf Kopf, ne? Also da hat jetzt in den Auswärtstrikots zu Hause spielen lassen, ja, mit der Begründung, weil sie gegen Augsburg auch in den Auswärtstrikots gewonnen haben. So ein bisschen Karma und
hat geklappt, also,
werden alle Dinge ausgepackt im Abstiegskampf.
Ja. Ja, also da wird's interessant. Egal, wir müssen jetzt erstmal in die Relegation kommen. Ich würde mal sagen, wir gewinnen jetzt erstmal das nächste Spiel gegen
Ingolstadt.
Und dann haben wir ja beim Tabellenrechner gerade gesehen, so einfach ist es nicht. Ja, dann müssen halt auch schon irgendwie verlieren. Ja. Aber wenn du, die Chancen sind auf jeden Fall da. Du musst natürlich jetzt 3 Spiele in Folge gewinnen. Und das wäre dann schon so eine Serie, wo du die letzten 5 Spiele gewinnst. Dann, ja. Aber warum nicht? Warum nicht? Wir haben die Hoffnung.
Das ist die Serie, die man braucht in solchen Fällen, ne?
Das ist die Serie, die man braucht. Und die Serie, die man nicht braucht, ist die ich bei Kicktipp habe. Denn ich habe bei Kicktipp tatsächlich nur 3 Punkte gemacht. Ich habe leider auch.
Oh, ich habe gar nicht geschaut, wie es bei mir war.
Aber Rubesch hat wieder gescored, ne? Glaube ich.
2 von den 3 Punkten habe ich am HSV
Hobbes gemacht. Genau.
Ich habe nur das HSV-Spiel richtig getippt. Wow, wow, wow. Den Rest alles falsch. Wobei, ich muss sagen, den Freitag wegen Mallorca habe ich leider vergessen zu tippen. Das war auch mies, aber da hat fast keiner Punkte geholt, weil das waren 2 Unentschieden. Und danach habe ich wirklich einmal alles falsch getippt. Also da habe ich es auch nicht verdient. Tim weiterhin auf dem 1. Platz. Und das wird auf jeden Fall spannend werden. Und jo.
Wir haben ja seit letzter Woche ein neues Format bei uns im Podcast. Und zwar dürfen wir immer eine Frage auf der Pressekonferenz durch Radio Energy stellen. Und auch dieses Mal haben wir wieder bei euch in der Community reingefragt und haben gesagt, so, ey, schickt uns mal Fragen, die wir Tim Walter stellen können. Auch da dieses Mal wieder sensationelle Fragen dabei gewesen.
Ja, richtig geile.
Wir haben echt lange hin und her überlegt, wen wir jetzt auswählen. Und eigentlich wollten wir nicht zu professionell wirken, aber trotzdem war das eine Frage, die uns schon auch seit Jahren
eigentlich unter mehreren Trainern.
Genau, eigentlich auch unter den Fingernägeln brennt. Und ja, lass uns mal reinhören und danach, Bones, kommt deine Zeit.
Finn Freitag für Radio Energy.
Hallo, Herr Walter.
Moin.
Ich habe eine Frage von dem Fan-Podcast HSV, meine Frau, von Daniel. Und der würde gerne wissen, warum sie trotz des ausbleibenden Erfolgs oder ja, so hat er es zumindest formuliert, so viele Eckbälle
oder passiv
gespielt werden. Da werden sie sich ja mit Sicherheit was denken.
Okay. Eine Ecke haben wir reingeschlagen gegen St. Pauli, da haben wir ein Tor geköpft. Und wir haben eine Ecke herausgespielt gegen Sandhausen, da haben wir auch ein Tor erzielt. So, und jetzt können Sie sich fragen, wir hauen jede Ecke rein oder wir spielen jeden Eckball kurz. Also ich glaube, dass wir sehr, sehr variantenreich sind und sich das nicht viel nimmt. Vielleicht spielen wir in einem Spiel mal eine Ecke mehr kurz, als wir sie reinschlagen. Es geht nur darum, dass wir versuchen, indem wir rausspielen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, näher ans Tor zu kommen und dann dadurch einen freien Fuß zu haben, einen besseren Winkel zu haben, um dadurch einen besseren Effekt, was das anbelangt, dass wir ein Tor erzielen. Ja, und darum spielen wir ein paar Ecken kurz, aber auch sehr viele lang. Und deswegen ist es sehr variantenreich. Und ich hoffe, dass man das in Zukunft vielleicht auch dieser junge Mann auch mehr sieht.
Das klingt ja eigentlich erstmal alles ganz plausibel, dass man dann mehr variantenreicher ist und so weiter, der Gegner sich nicht drauf einstellen kann, aber
Daniel hat uns auch gleich danach geschrieben und meinte so, halt, stopp. Und Bones brodelte auch quasi schon.
Richtig, denn der Coach hat die Rechnung ohne unsere Community und ohne Bones gemacht. Bones, was sagst du denn dazu, dass es eine Ecke ein Tor aus einer langen Ecke gab und ein Tor aus einer kurzen Ecke?
Da sind schon mal 2 richtige Szenen, die Walter dort dargestellt hat. Ich habe ihm mal alle Spielberichte durchgelesen, wow, die der HSV die Saison hatte. Und der HSV hatte inklusive Regensburg 185 Ecken und da sind bisher 5 Tore draus entstanden. Oh. 4 lange und 1 kurze. Und nur mal zum Vergleich, Sandhausen hatte jetzt letzten Sonntag allein in Nürnberg 6 Ecken und erzielt 4 Tore. So viel zum Thema erfolgreich, wir möchten unsere Chancen erhöhen, ein Tor zu erzielen. Also
es gab de facto sozusagen, haben wir nicht nur 2 Tore nach Ecken gemacht, wie er ja meinte eigentlich, sondern wir haben erstmal 5 gemacht, aber wir haben das Verhältnis war quasi 4 Tore durch aus Langecken, 1 Tor aus einer kurzen Ecke.
Genau.
Das muss man sagen, ist natürlich nicht ganz korrekt von dem Coach dargestellt.
Aber ich glaube, Walter hat das nur beispielhaft aufgezählt, dass er halt für beide Varianten eins anführen wollte. Ich glaube, er wollte jetzt nicht abschließend dort aufzählen in seiner Pressekonferenz, weiß ich nicht. Aber
trotzdem ist ja die Frage berechtigt gewesen von Daniel,
ja,
warum immer kurz gespielt wird, weil sie ja eigentlich doch weniger zum Erfolg führen. Lange Ecken einfach de facto auch diese Saison einfach mit 4 Toren deutlich
erfolgreicher sind. Aber bei 185 Ecken 5 Tore
ist trotzdem
sehr, sehr
dürftig. Das wäre eigentlich die nächste Frage, warum die Ecken eigentlich so schlecht sind bei uns.
Seit Jahren, unter jedem Coach, das ist ja das Schlimme. Also es kriegt irgendwie keiner hin, für uns ein schönes Eckensystem irgendwie rauszuarbeiten.
Es wäre eigentlich schön, die nächste Frage jetzt für die nächste Pressekonferenz. Herr Walter.
Aufbauend darauf.
Energy, Fan-Podcast, HSV, meine Frau fragt.
Gibt sich damit nicht zu
genau, viel. Bleibt beim Thema Ecken.
Ja, und das ziehen wir 34 Spieltage dann durch.
Das Eckengate.
Ja, bis die Ecken dann noch besser werden, bis er so sehr genervt ist.
Oder gefeuert wird vorher.
Ja, wird aufgrund Eckengate gefeuert. Nein, wir sind natürlich eigentlich ja Tim Walter Fans, also zumindest wenn der HSV gewinnt, ist ja klar. Also momentan sind wir Fans. Und wir wollen ja alle, dass, jetzt klingelt es hier, dass der HSV sozusagen den Weg weitergeht. Ich glaube, ich mache mal lieber auf. Wir haben gleich wahrscheinlich noch ein kleines Mini-Thema.
Mini-Thema, wir können ja mal hier ein bisschen durchschauen. Ihr habt uns wieder unheimlich viele Fragen hier bei Instagram geschickt. Und also mal eine Frage von Stübi, beziehungsweise keine Frage, sondern er schreibt, bitte erwähnt es. Kittel, 100 Spiele, 61 Scorerpunkte. Diese Saison allein 15 Assists, 8 Tore. Er bringt uns die 9 Punkte jetzt.
Ja, das ist echt krass, ne?
Schön, dass also, du mal sagst. Stübi ganz klar pro Kittel und sagt, dass er uns zum Ende der Saison noch die 9 Punkte bringt.
Ach, das hat Stübi, ich habe gerade zugehört.
Ja, genau, das hat Stübi uns auf Instagram geschrieben.
Er macht ja auch gute Saisons, bis dann halt die Crunch-Time kommt der Saison, wo er dann halt ab April auch abtaucht, ne?
Ja, also ich muss sagen, irgendwie habe ich ihn seit Januar 2022 irgendwie nicht so richtig stark mehr gesehen. Aber natürlich, dass wir einen starken Kittel gebrauchen können, das steht, glaube ich, außer Frage. Und ich finde es irgendwie gut, dass er jetzt auch mal die Bank gesehen hat. Er war ja wirklich jeden Spieltag unangefochten Startelf, was auch gut ist, weil du brauchst irgendwie einen Stamm, finde ich immer. Aber jetzt auch mal okay. Und er kommt ja auch trotzdem rein. Also es ist nicht nur, dass Walter sagt, ey, Kittel, ey, verpiss dich, sondern ersten 60 Minuten mal draußen bleiben, dann bist du auch der Erste, der dann reinkommt. Mhm. Und hoffentlich wird dann jetzt auch dementsprechend nächstes Spiel wird er besser, wenn er dann in der Startelf steht. Man weiß es nicht. Suhun würde ich nicht rausnehmen irgendwie. Vielleicht irgendwie mit beiden parallel. Keine Ahnung, ne? Also es wird.
Das Komische ist, dass Kaufmann, seit er von Beginn an spielt, irgendwie das ganze Angriffsspiel variabler beim HSV irgendwie ist oder zumindest mir gefährlicher vorkommt.
Er schafft auf jeden Fall Räume, ne?
Genau, dass nicht alles auf Glatzel irgendwie hinausläuft und auf einmal du dort die Abwehrketten ein bisschen mehr auseinanderziehst, auch wenn er selber, wie gesagt, nicht einmal geknipst hat, aber es.
Hagi 1887 fragt uns, ziehen bei Walter noch alle mit oder nur vereinzelt, so wie zum Beispiel Heuer oder Suhun? Also das Gefühl habe ich jetzt nicht.
Ich glaube, er hat die Truppe völlig hinter sich.
Würde ich auch sagen.
Also so hinter sich wie kein Trainer das bisher im April, Ende April hinter sich gehabt hat.
Würde ich genauso unterschreiben, ja.
Also deswegen würde ich auch sagen, ist so echt so, wir sind auf einem guten, also hätten wir vielleicht nur so 2 Punkte weniger Abstand, wären wir unglaublich gut dabei.
Ja.
Jetzt glaube ich aber schon, dass irgendwie the trend your friend ist.
Mr. O. Zimmermann fragt, wann lernt Alidou endlich schießen? So hektisch im Abschluss, da ist Winzer besser. Ob er es noch lernt, ist mir mittlerweile egal. Wenn, dann soll er es bei Frankfurt lernen. Bei uns wird er es nicht mehr tun.
Aber es war ja seine beste Aktion. Dadurch kam Wagnermann ja ins Spiel.
Genau. Also ist der Assist eigentlich, gilt der Alidou?
Das wäre es natürlich.
Ja, also es sind, ich glaube, ganz viele Fragen reingekommen. Ne? Ja,
unheimlich. Johannes Warling schreibt noch, wenn wir nicht aufsteigen, ist die Konkurrenz nächstes Jahr echt nicht gut.
Ja,
da kommt sehr viel Gülle runter mit Bielefeld und Fürth und wenn Bremen, Schalke hochgeht. Aber das haben wir die Jahre vorher auch gesagt und trotzdem sind wir dran gescheitert. Also.
Ich bin trotzdem, das würde jetzt den Rahmen sprengen wahrscheinlich dieser Folge, aber dieses Thema Konsistenz auch auf der Trainerposition.
Konstanz meinst du nicht Konsistenz?
Konsistenz, ja, die Konsistenz von Walter sollte auch.
Konstanz. Viel geschwitzt, ja.
Ja.
Erstmal alles so lassen, versuchen, Trainer, Management, in meinen Augen, wie es ist. Und weiterarbeiten. Irgendwie ist, also das Gute ist wirklich, dass ja so Team, Mannschaft und so, irgendwann verfolgt diesen einen Weg und irgendwie glauben alle dran. Und ich hoffe, dass es jetzt auch Früchte tragen wird, die letzten drei Spiele, weil ich denke, wenn man die gewinnt und selbst nicht aufsteigen sollte, dann ist es ja trotzdem irgendwie eine ganz gute oder relativ angenehme Sommerpause, würde ich mal sagen, die bestmöglichste Sommerpause, obwohl man den Aufstieg verpasst hat, sage ich jetzt mal so. Und da kann man weiter dran arbeiten, aber erstmal jetzt Ingolstadt.
Ich finde, man sieht ja auch eine Entwicklung. Also wenn ich an September, Oktober zurückdenke, wo wir 4-5 Mal in Folge 1-1 gespielt haben und jetzt natürlich, du hattest einen kleinen Knick, 7 Spiele lang, 6 Spiele lang, aber sie finden sich ja zusammen und das kannst du halt nicht in eine Saison reinpressen, du hast jetzt den vierten Trainer im vierten Jahr, der einen neuen Kader hat und gibt dem Ganzen doch dem Projekt mal ein bisschen Zeit.
Ja, und also, nur nochmal so als Beispiel, ne? In Nürnberg mit Robert Klaus, der in der letzten Saison, also quasi in seiner ersten Saison, eine Mannschaft übernommen hat, die vorher in der Relegation gespielt haben, um den Abstieg in die dritte Liga. Hat quasi die Mannschaft auf Platz 11 letzte Saison übernommen oder ist letztes Jahr auf Platz 11 gelandet in der letzten Saison und spielt jetzt um den Aufstieg ja immer noch mit Nürnberg. Also eine deutliche Entwicklung zu der Saison davor. Oder auch, wenn wir zu unseren Nachbarn irgendwie zu den Zecken rüberschauen mit Timo Schulz.
Ich glaube, der war letzte Saison, nach der Hinrunde war, glaube ich, letzter, glaube ich, fast, ne, oder vorletzter nach der Hinrunde. Und dann hat er ja so eine grandiose Rückrunde gespielt, wo sie Rückrundendritter waren und dann auf dem 10. oder 9. eingelaufen Platz sind.
Gelandet sind. So. Aber auch da die letzten 5 Spiele in der Saison nur mit 3 Punkten abgeschlossen haben. So, also da hätte man bei uns natürlich sofort den Trainer, weil da ging es für St. Pauli auch, ne, um einen besseren Saisonabschluss.
Also Pauli hatte ja auch alle Gründe nach der Hinrunde, da waren sie 17 oder 18, der wie gesagt, der Rettich hätte 100 Mal sagen können, okay, raus mit dem, damit wir nicht absteigen. Und haben gesagt, nee, wir ziehen es jetzt durch, weil es muss ja etwas wachsen und das tust du nicht durch ständige Rotation.
Und das ist einfach ein Thema, was ich einfach hoffe, dass es bei uns jetzt auch mal verfolgt wird, dass man sagt, okay, selbst sollten wir am Ende der Saison nicht hochgehen, an dem Trainer festhalten und dem nochmal eine Saison, zumindest die Hinrunde geben, um zu schauen, wie die Entwicklung weitergeht.
Ja, ich finde, medial wird da auch viel kaputt geschrieben. Also wenn ich schon wieder die Bild-Zeitung, du gewinnst in Regensburg und die Bild schreibt, ohne Plan B wird es für Walter eng nach dem Sommer.
Ja.
So, und das Abendblatt sägt auch genüsslich mit immer so einem kleinen Artikelchen an Walter und auch mitunter, Timo beruft ja auch Walter und Bold aus als vakante Stellen, wenn es nicht klappt. Ich weiß nicht, wo die ihre Informationen herbeziehen, aber dass so eine Presselandschaft nicht einfach mal pro ihre eigene Stadt ist, also im Sportsbereich, das verstehe ich halt nicht, dass es immer gestichelt geben muss. Vielleicht gibt das mehr Klicks im Internet, aber...
Ja, erstmal jetzt gewinnen und wenn du gewinnst, ist alles gut, wie immer, wenn du verlierst, alles schlecht, bietest Angriffsfläche. Gucken wir jetzt mal, dass wir gegen Ingolstadt gewinnen, dann haben wir nämlich zu Hause ein kleines Halbfinale ausverkauft.
Stimmt, ja.
Gegen Hannover und da haben wir auch unser HSV, meine Frau, Podcast-Fan-Treffen vor dem Spiel. Wir werden nochmal nächste Folge genau sagen, wann und wo, aber es wird ungefähr, ich würde mal sagen, 2,5 Stunden vorher rund ums Stadion irgendwo sein, wo wir uns treffen. Vielleicht ein bisschen je nach Wetter gucken und dann werden wir da auf jeden Fall ein paar Biere ausgeben und das wird auf jeden Fall herrlich werden. Also
was schätzt ihr, wie viele Leute kommen da? Ich kann das ganz schwer einschätzen.
Ich auch. Also, ich hätte aus dem Bauchgefühl gesagt, so weiß nicht, 10, 20.
Nee.
Mehr?
40, ja.
30, 40, 50?
Boah,
Es müssen ja auch alle erstmal Karten haben, ne? Natürlich dann die.
Ja, aber unsere treuen Hörer sind schon Leute, die auch ins Stadion gehen. Also ich glaube schon, ich würde mal tippen, dass da so 60, 70 Leute kommen.
Ja, von den 60.000, die uns immer.
Die uns sonst so hören, kommen 10%, 15%, 1%.
Ja, nee, herrlich, herrlich. Also, das wird gut. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass wir am Wochenende. Wann ist das Spiel?
Ja, am Sonntag ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Das heißt, dass dieser Spieltag schon am Freitag und Samstag abgefiedelt wird von der zweiten Liga. Und wir sind Samstag 13:30 dran. Ja,
okay.
Und dran denken, die letzten beiden Spieltage sind immer an einem kompletten Sonntag. Und da wird 15.30 Uhr angepfiffen gegen Hannover und gegen Rostock.
Ja. Wenn ihr uns Fragen schicken wollt für die Pressekonferenz, dann macht das gerne auf Instagram oder auch in unserem Discord-Channel. Wir scrollen dann alle Fragen durch und nehmen dann einfach, wo wir denken, die ist irgendwie cool.
Die willenloseste.
Ja. Ich bin gespannt. Also, das war's mit der Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder mit 3 Punkten im Gepäck
nächste
Woche. Nur der HSV.